Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder auf Zoom, das heißt, im Fenster ober mir ist auch wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo.
Mein Name ist Christiane und unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Amra. Hi.
Hallo.
Damit ihr auch ein bisschen wisst, wer die Amra ist und warum wir mit ihr reden wollen, werde ich dich mal kurz vorstellen und bitte feel free to ergänze, wenn ich am Ende was vergesse. Du bist 30 Jahre heuer geworden. Happy Birthday im Nachhinein. Ist noch nicht so lange her.
Nein. September.
Bist in Bosnien-Herzegowina geboren, bist dann nach Österreich gekommen und in Tirol aufgewachsen. 2011 bist du dann nach Wien gezogen und arbeitest hier momentan als Chronikredakteurin bei Heute und als stellvertretende Ressortleiterin für Szene und Kultur und schreibst außerdem auch unter anderem für den Biber.
Zum Beispiel, ja.
Mhm. Genau. Und also wenn man so deine Arbeiten anschaut, dann ist da zum Beispiel dabei ein Lokalaugenschein in der Ibiza-Villa, skurrile Trends, Alltagsgeschichten, Prozesse, Interviews mit Künstlern, Museumsbeiträge, Theater, Kino, also alles Mögliche und super interessant und super gut geschrieben. Und damit wollte ich so eine kleine Brücke bauen zum Thema, das jetzt die Brenda erklärt.
Also das Thema haben wir uns gedacht, Schreiben ist eine Waffe der Wahrheit. Vom Schreiben, Recherchieren und eine Meinung haben. Journalistin sein ist für viele Menschen ein Berufswunsch. Interviews führen, aus fernen Ländern berichten und spannende Geschichten finden und schreiben. So würden viele diesen Beruf aus einer Entfernung beschreiben. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, ob diese Klischees stimmen oder ob es nicht immer so glamorous ist, wie man denkt. Und die Frage aller Fragen, muss man Beistriche setzen können? Und natürlich bin ich immer so glücklich darüber, wenn wir über Bosnien reden können. Das war ja diese Woche, also die Woche um den 1. Dezember, ein Thema hier in Österreich. Deswegen haben wir gedacht, das passt auch ganz gut. Wir reden über alles und was uns so einfällt und sind schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Ja. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Facebook, Twitter oder Instagram?
Im Moment Twitter.
Vorspeise oder Nachspeise?
Nachspeise.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Essen.
Inspiration hole ich mir durch?
Starke Frauen.
Als Kind wollte ich werden?
Journalistin.
Für welche Anliegen gehst du auf die Straße?
Für alles, was ungerecht ist, für alles, was unfair ist, für alles, was geändert gehört.
Cevapi isst man mit?
Zwiebeln, Kaimak, Rapinha.
Abschalten kann man am besten bei?
Netflix, Sky, Amazon Prime. Kein Werbeplug. Serien streamen.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Eigentlich von meiner Mama, dass man immer den Mund aufmachen soll, auch wenn es vielleicht anderen mal unangenehm ist.
Danke sagen möchte ich?
Meiner Mama. Jeden Tag, immer, sage ich auch. Hat mir gerade Kekse gebacken und per Post geschickt.
Questions to go gemeistert, würde ich sagen. Sehr gut gemacht. Und wieder, danke an die Mama. Ich finde das immer so schön. Ja. Das war wirklich die letzten paar Male immer danke an die Mama.
Also nee, weil es immer die Mama ist. Also zumindest bei mir ist es, ich weiß ja, es ist nicht bei jedem so. Nicht jeder hat vielleicht so ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, zu seiner Mutter, zu seinem Vater. Aber für mich ist es halt die Mama. Und besonders, glaube ich, auch dieses Jahr, weil ich sie zweimal gesehen habe, das ganze Jahr. Dieses Jahr, was für mich super, super wenig ist. Ich weiß, dass manche Leute sagen, puh, no, für mich normal. Aber ich fahre normalerweise wirklich jede 8 Wochen spätestens nach Tirol für ein paar Tage. Und das war einfach heuer nicht möglich. Und ich vermisse das halt extrem, die nicht zu sehen, weil die ist halt wirklich, wir waren schon von klein auf einfach so ein Team. Oder seit ich kleiner halt bin, seit ich denken kann und haben halt so viel durchgestanden miteinander. Und deswegen, und ich hole mir immer einen Rat bei ihr und sage ihr immer, also frage sie auch immer danach, was sie halt dazu sagt, ja. Wenn ich halt was schreibe oder vielleicht auch was kritisiere oder so, was da ihre Meinung ist und wie sie sich auch damit fühlt und wie sie Sachen sieht. Und das ist schon nochmal, das ist schon super, weil sie gibt auch nochmal einen ganz anderen Einblick und einen Blick Richtung auf Sachen.
Und das Schöne ist, dass sie jetzt eine Mama auf Ton hat.
Ja. Sehr gut, ja, stimmt.
Na, vielleicht kommt es eh auch bei der nächsten Frage schon vor, weil es ist die erste mit Milch- und Zuckerfrage und die lautet, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Aus der Bialetti. Immer. Trinke ich jetzt gerade. Guter schwarzer Kaffee. Früher habe ich Kaffee getrunken, also eigentlich, ich muss kurz nochmal ausholen. Ich habe ja mit Kaffee trinken angefangen, da war ich glaube ich 12. Don't judge.
Ich finde das komplett normal, das war bei mir genauso.
Ich glaube, das ist sowas ein bisschen so typisch Balkan, ja. Es war Cappuccino nämlich, ja. Und so dieser, kennt ihr noch diesen Cappuccino aus der Dose? Ja. Den Dosen-Cappuccino, ja, mit dem Pulver, da haben wir immer, wenn wir nach Bosnien gefahren sind, weil das, natürlich hat es auch in Bosnien gegeben, aber der vom Hofer war immer viel besser, als den man in Bosnien hat kaufen können. Und darum hat meine Mama immer so 25 Dosen gekauft und die dann mitgenommen. Und dann habe ich getrunken mit 5 Löffel Zucker, mit 4 oder 5 Löffel Zucker. Mittlerweile, dann bin ich geswitcht auf richtigen Kaffee, also so richtig mit gemahlenen Bohnen, ein bisschen Milch, 4 Löffel Zucker, da war ich so 16, da habe ich gedacht, wow, erwachsen. Und mittlerweile bin ich angekommen, einfach auf schwarzer Kaffee aus der Bialetti aufgekocht, fertig. Ohne Milch.
Variante.
Ganz selten nur noch wirklich mit Milch, wenn ihr mal to go habt, dass ihr mit Milch trinkt. Zucker ist komplett weggefallen. Könnt ihr, glaube ich, nicht mehr. Vier Löffel einfach.
Ist das nicht die gleiche Geschichte, wie man am Anfang Cola Rot trinkt, weil man eigentlich Alkohol will, aber den Geschmack nicht möchte?
Genau. Bei uns habt ihr das auch gehört, dass das Bambus heißt in Bosnien?
Cola Rot?
Ja, gesagt, ja, zu Cola Rot, das ist Bambus.
Bambus habe ich noch nie gehört. Ich habe gehört, Benzin nennt man es und dann noch irgendwas. Also das ist halt überall, also ich glaube, wurscht, in welche Gegend von Europa man kommt, jeder kennt Cola Rot, aber heißt halt überall anders.
Die hat zu mir gesagt, dass sie das damals in der Jugend also so genannt haben, Bambus. Ich glaube, es war Cola Rot. Es war nicht Cola Rum, weil ich habe vor ihr noch nie Rum getrunken oder mit ihr. Also es war sicher Cola Rot.
Aber wenn du und deine Mama, wenn ihr jetzt zusammen sein könnt und so, trinkt sie da auch bosnischen Kaffee oder ist das irgendwie schon?
Ja, das macht sie schon. Also ich habe das auch zu Hause, also um richtig bosnischen Kaffee zu machen. Mhm, das machen wir schon, trinken wir auch. Immer wenn man Kopfschmerzen hat, richtig Orge, dann pfeifen wir das rein.
Aber in Bosnien, also ich habe sie aus Bosnien kennengelernt ohne Zucker.
Ja, ich trinke es auch ohne Zucker, aber ich habe es auch schon mit Zucker, mit einem Zuckerwürfel einfach, den man eintuckt und dann.
Ja.
Mache ich mittlerweile nicht mehr. Trinkst schwarz, einfach nur ohne Zucker den Kaffee.
Das ist ein Zeichen von Erwachsensein oder schwarzen Kaffee trinken.
Ja, oder so, ja. Oder von mittlerweile denke ich mir, von einfach keine Zeit und von Lebensmüdigkeit, dass ich mir denke, wer soll jetzt noch Milch aufschäumen? Ganz ehrlich, wozu? Einfach so, es ist egal. Das ist ein Zeichen vor Aufgeben vielleicht da irgendwo.
Und nicht einkaufen gehen wollen.
Ja. Und sich nicht hinstellen wollen und ich will jetzt das noch schön machen, aber das bin wahrscheinlich nur ich. Und dieses Jahr. Es macht auch ein bisschen Depri einfach.
Vielleicht war das, dass du so früh angefangen hast, Kaffee trinken, einfach schon die Einstellung darauf, dass du mal Journalistin wirst, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel Kaffee getrunken wie ich damals in einer Redaktion Praktikantin war, noch nie so viel Kaffee getrunken.
Ja, da trinkt man echt. Ich trinke in der Redaktion viel mehr Kaffee, als ich zu Hause trinke. Weil zu Hause trinke ich halt in der Früh 2-3 Tassen, vielleicht am Nachmittag dann noch eine. Und das war es aber in der Redaktion. Da holt man sich ja gefühlt jede halbe Stunde einen neuen Kaffee.
Ja.
Also, ja.
Aber jetzt kommen wir so schön zum Thema schon. Und zwar, Wie war dein Weg so in den Journalismus? Weil du hast gesagt, du wolltest von Kind auf werden. Hast du da so ein Ziel gehabt, so darauf arbeite ich hin und das wird's?
Also ich habe das eigentlich, meine erste Erfahrung mit Medien, kann man sagen, war dabei 2, 2,5. Da habe ich, ich habe schon recht früh sprechen können. Und jetzt spreche ich wirklich langsam, ja, und ich bemühe mich, weil ansonsten ist es immer so brrr, wie so ein Maschinengewehr. Und man versteht es einfach auch nicht, was ich sage. Und ich habe schon recht im Früh sprechen können und habe im Radio einen Song gesungen. Krieg. Und wie schön es wäre, wenn es keinen Krieg geben würde. So, das war das Erste. Und meine Oma damals, die ist, also die Mama von meiner Mama, die ist leider recht früh verstorben. Die hat zu mir gesagt, Amra, bitte speak it. Also du wirst einmal Moderatorin, ja, oder Radiomoderatorin oder sowas. Sie gemeint, weil so viel wie du redest, Kind, das ist das Einzige eigentlich, ja. Du musst irgendwo gehört werden. Und ich finde ja meine Stimme furchtbar. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, nein, das will einfach niemand hören im Radio. Wir sind dann, also im Zuge vom Balkankrieg eben, vom Bosnienkrieg sind wir nach Österreich gekommen und jada, jada, Kindergarten, bla, bla, bla. Und so richtig erst, dass ich mir gedacht habe, ich will das machen, war eigentlich schon bin in die Hauptschule gegangen in Wattens. Also ich bin in den Gym gewechselt, weil das wäre einfach auch zu weit zum Fahren gewesen. Teilweise nach Innsbruck, das wäre sich bei uns alles nicht ausgegangen, auch finanziell nicht. Und die Hauptschule war einfach näher in Wattens und das hat gepasst. Und ich wollte eh mit meinen Freunden einfach, die in der Volksschule gehabt habe, die eine, wollte in die Hauptschule auch gehen. Und da habe ich mir gedacht, also irgendwie will ich das schon machen. Kurz war die Überlegung zwischen, weil ich Grey's Anatomy geschaut habe, zwischen, oh, es wäre so cool, so Ärztin oder sowas sein, weil der Kittel so lässig ist. Und meine Mama eben war ja Pflegehelferin. Hat da die Ausbildung auch gemacht in Österreich, zur Diplomierten, hat auch im Krankenhaus und so gearbeitet. Und ich habe sie damals auch ein paar Mal besucht und habe das immer so toll gefunden mit ihrem Kittel. Und die hat da ihre Kartel gehabt und hat überall rein können. Und so haben wir gedacht, das ist wie so in Grey's Anatomy. Und dann bin ich draufgekommen, ich kann kein Latein. Das macht keinen Sinn. Ich war nicht im Gym, weil soll ich das alles nachlernen? Das ist voll kompliziert. Außerdem mag ich auch nicht so Wunden und Zeug sehen. Da war ich ja ein paar Mal im Altenheim bei meiner Mama, haben wir gedacht, so, boah, na, das ist einfach nicht meins. Hab auch Gilmore Girls mit meiner Mama jeden Nachmittag geschaut. Ja. Mittlerweile als Erwachsene habe ich es auch noch 15.000 Mal geschaut. Und kann sagen, wow, einfach nah, so schaut Journalismus nicht aus. Aber eben, ich habe mir gedacht, ich will unbedingt schreiben, ich will was machen, ich will in die Medien gehen, weil ich auch gesehen habe, wie wir behandelt worden sind, wie meine Mama behandelt worden sind, wie unfair man behandelt wird, sobald man einen Migrationshintergrund hat, sobald man einen Akzent hat. Meiner Mama ist im Altenheim gesagt worden, sie soll sagen, dass sie aus Italien ist, weil da halt sehr viele alte Menschen sind, die halt Jugos nicht so leibern finden quasi und die beschimpfen und so. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es halt einfach auch nicht sein irgendwann. Und habe dann auch schon in der Schule, in der Hauptschule halt so ein bisschen für unsere Schülerzeitung was geschrieben und so. Was immer aber das Erste, was ich mir gedacht habe, war so, ich will Kriegsreporterin oder so werden und über das berichten und warum ist toben auch sonst wo Kriege und warum schreibt da niemand was drüber, warum macht man da nichts, super naiv mit 13, ja. Und haben wir gedacht, okay.
Ich finde es überhaupt nicht naiv für 13, ich finde es eigentlich total weit für 13.
Ja, aber wo du da denkst, nein, aber was will man, ein bisschen naiv, dass man sich denkt, dass es bei uns nicht, also dass es bei uns nicht genug Probleme gibt, ja, über die man halt eigentlich, da müsste man auch mal ansetzen und so, um was zu ändern. Und naiv in dem Sinn halt auch, dass es absolut nicht mehr möglich ist, großartig Kriegsberichterstattung zu machen, weil das einfach kein geschütztes Feld mehr ist und weil da total viele Journalisten einfach draufgehen und sterben. Aber was ich aber immer noch sehr, sehr super finde, ja, dass es Journalisten gibt, die das machen. Das ist auch gar nicht mehr so, also es ist gar nicht so leicht, das zu machen, dieses Feld. Christiana Mambour ist super, ja. Die natürlich Klassiker, ja. Also das wäre sicher auch spannend, aber meine Mama, ich glaube, wenn ihr dir sagen würde, ich fahre da jetzt irgendwie nach XY, um da eine Reportage zu machen, würde sie, glaube ich, sagen, warum? Habe ich nicht genug im Leben durchgemacht. Ganz ehrlich. Warum willst du mir das antun? Nein, auf jeden Fall. Und ich bin dann in die Handelsakademie gegangen, in Hall, in Tirol. Was super war, hat mir sehr getaugt, auch die Schule. Habe da mal gedacht, weißt du was, bist du mal wirtschaftlich abgesichert, nicht? Weil du hast BWL und RW gehabt, Rechnungswesen. Wenn es beim Schreiben nichts wird, kannst du wenigstens in einen Bürojob oder irgendwas gehen, kannst sagen, ich habe die Hack gemacht. Nicht, dass sie irgendwas könnt noch von BWL oder Rechnungswesen, ja. Keine Ahnung. Gott sei Dank hat das mit dem Journalismus dann doch noch irgendwie. Damn! Also, und hat dann die Schule eben fertig gemacht, habe mich dann beworben. Es hat ja in Innsbruck hat's ja nichts gegeben oder gibt es ja auch nichts in die Richtung Publizistik, was man halt machen kann. Und FH hätte ich halt total gern gemacht, die Journalismus-FH. Nur ist sich das wäre sich halt einfach finanziell bei mir nie ausgegangen. Meine Mama ist alleinerziehend, 3 Kinder, ist krank, kann seit 15 Jahren ihren Beruf auch nicht mehr ausüben. Also das wäre sich hinten und vorne nicht ausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bewirb mich und mache halt Publizistik, zumindest irgendwas in die Richtung. Habe dann mal ein Jahr in Tirol noch gearbeitet, in einem Bauunternehmen, als Empfangsdame, Empfangslady. Da habe ich nämlich ja Praktika gemacht im Sommer und die haben dann gesagt, ihr könnt, weil die haben gerade die Empfangsdame gekündigt gehabt und dann habe ich das eben gemacht, ein Jahr lang dort und haben mir das Geld zusammengespart, damit ich dann nach Wien gehen kann, damit ich zumindest ein bisschen was habe als Puffer, weil du musst ja doch irgendwie Wohnung oder WG halt suchen, anzahlen, Möbel kaufen und solche Sachen und haben wir dann auch in Wien gleich einmal einen Job gesucht, eben zumindest geringfügig irgendwas, das ich neben dem Studium machen kann. Und so bin ich dann 2011 eben nach Wien gekommen, in meine erste wunderschöne Wohnung im 9. Bezirk. Ja, da war die Dusche in der Küche. Das war super. Von der Dusche aus in den Backofen aufmachen können. Das war echt, hey, aber 490 Euro ist die Masse, das hat sich voll ausgezahlt. Ja, das war echt Wahnsinn. Bin ja recht bald ausgezogen dann aus dieser Wohnung. Aber es war schon cool, irgendwie so die erste Experience. Und in Wien habe ich dann neben dem Studium auch gesehen, dass man eben fürs Uni-Magazin, für das Unique, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Da habe ich dann angefangen zu schreiben und war total happy und gedacht, so, boah, das ist wie im Film, so habe ich mir das vorgestellt, studieren und die Uni war total beeindruckend. Was eben aus meiner Familie, ich bin die Älteste von meinen Geschwistern, es hat halt niemand studiert aus meiner Familie sonst, den ich kenne. Also ich bin die Erste, die irgendwie ein Studium gemacht hat. Und es war so beeindruckend. Da habe ich mit meiner Mama telefoniert und gesagt, du musst unbedingt kommen und dir das anschauen und die Uni und das schaut alles so fancy aus. Und ich meine, die Uni, die Hauptuni in Wien ist ja wirklich schön.
Ja.
Und da habe ich das Publizistikinstitut das sollte gesehen und war so, okay.
Gibt es auch?
Wow. Das Neue ist wirklich schön, aber das war damals noch das ganz alte in Währing oben.
Oder?
Ja. Und es war okay.
Noch eine eigene Welt.
Es war was anderes. Hat jetzt nicht unbedingt mit der Hauptuni mithalten können. Aber das war schon cool. Und dann, wo ich eben angefangen habe, für sie nie geschrieben und die waren so, ja, ich soll die Honorarnote abgeben. Und ich war so, hä? Wie? Ich krieg so Geld? Mit Geld. Und die waren so, ja, 120 Euro. Und ich war so, na, oh mein Gott, it's happening. Things do come true. Und ja, das hat mich voll gefreut. Und ich habe das so gefeiert. Und ich habe die Mama angerufen. Und ich habe mich so gefreut. Ich war so, ich krieg was dafür gezahlt, dass ich was schreibe. Voll cool. Sie war so, okay, aber wirst du jemals einen Job haben? Fixanstellung. Die habe ich dann 2014 gekriegt, die Fixanstellung. Und da habe ich sie angerufen, mein Gott, ich glaube, da hat sie 5 Minuten ins Telefon reingeheult. Ich habe nicht gedacht, dass du da mit dem wirklich eine Miete einmal zahlen kannst. Voll super.
Aber ich finde es irgendwie total schön zuzuhören, diese Geschichte, weil das selten ist, dass Menschen so sein Ziel haben und dann irgendwie so stufenweise dem Ziel so näher kommen und das auch als Traum umsetzen. Das ist schon was Besonderes eigentlich.
Ja, vor allem, ich habe in Tirol damals ja nach meinem Abschluss, nach der Matura, auch ganz gute Jobangebote gekriegt gehabt. Aus dem. Ich meine, wir sind aus Wattens, also meine Mom und mein Bruder wohnen auch in Wattens noch. Das war halt schon, da hast du halt Swarovski, du hast die Papierfabrik und die haben damals auch, ich meine, wir reden jetzt, was war das, 2009, die haben auch nicht so schlecht gezahlt, ja, als Einstiegsgehälter und so. Und mir war schon klar, dass ich in einen Job oder in ein Feld gehe, wo ich nicht damit reich werden wäre, ja. Und um das ist es mal gar nicht gegangen. Vielleicht auch, dass ich mal gedacht habe, es geht jetzt auch gar nicht so. Man denkt, glaube ich, oder zumindest war das bei mir so, das war nicht das Erste, was ich gedacht habe, wie viel Geld kann ich mit Journalismus verdienen oder wie viel Geld kann man da machen, weil ich absolut keine Ahnung gehabt. Ja. Und das ist erst nach den Jahren, dass du, wenn du mit Kollegen redest, Kollegen, die halt schon seit 30 Jahren den Beruf machen, wo du auch die Unterschiede siehst, ja, wie es vor 10 Jahren, bis vor 15 Jahren war, wie es jetzt ist, wie sich es in den letzten 6 Jahren allein schon geändert hat. Abgesehen von dem, wo ich mit dem gestartet habe oder mir gedacht habe, ich will das unbedingt machen, habe ich nicht ans Finanzielle gedacht. Ich habe an das gedacht, ich will, es gibt so viele Ungerechtigkeiten und ich würde halt gern einfach Menschen wie meine Mom, die sich halt nicht trauen, ja, zu sagen, hey, das passt mir nicht oder das ist nicht okay. Und ich glaube, wir kennen alle so jemanden, ja, in unserem Umfeld, weil du einfach in ein fremdes Land gekommen bist, nicht freiwillig. Sie hat auch ihre Heimat verloren. Sie wollte es nicht, dass sie hat nicht darum gebeten, dass da ein Krieg ist und dass sie woanders hin muss. Und dann bist du eh schon dankbar, ja, dass du keinen Krieg mehr erleben musst, dass du da bist. Aber es ist halt nicht, sobald du dann nach Österreich kommst, dass es Hurra, alle sind so, oh, danke, Gott sei Dank, dass du da bist. Voll schön, die da zu haben. Leider, ja. Die Willkommenskultur ist teilweise, ja, war es damals halt natürlich auch. Ich meine, die Leute waren, es sind schon über 70.000 Menschen aufgenommen worden in Österreich damals im Balkankrieg. Wir hätten das offiziell gar nicht mehr bekommen, also wir hätten offiziell gar nicht mehr kommen können. Das haben wir nur geschafft, weil von meinem Vater damals die Chefin von einem Bauunternehmen gesagt hat, okay, sie nimmt uns auf. Und wir waren in Wattens, dann gibt es ein Haus, wo die Leute vom Bau eben schlafen, wohnen teilweise. Es war halt ein Gastarbeiterhaus eigentlich. Mein Opa ist als Gastarbeiter auch nach Österreich gekommen. Und die haben uns dort aufgenommen und wir waren halt in einem nicht einmal 10 Quadratmeter Zimmer mit einem Bett und einer Herdplatte und haben halt dort gelebt. Und du bist aber dankbar dafür, nicht? Weil du denkst da wenigstens, hey, da bringt mich keiner um. Oder mein Haus wird nicht zerbombt, ja, in den nächsten 5 Minuten vielleicht oder morgen oder übermorgen. Darum fragst du, das bleibt in dir drinnen, darum fragst du auch nicht nach Hilfe oder du kritisierst auch nicht vielleicht das System oder du lässt da von jemandem bei einer Krankenversicherungsanstalt oder bei jemandem in der Bank einfach, du lässt mit dir schlecht reden, ja. Du lässt die rassistischen Bemerkungen und die Diskriminierung, ja, du traust dir nicht was dagegen sagen, weil du da denkst, okay, ich muss eh dankbar sein, dass ich da bin. Und ich habe das so unfair gefunden, habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich möchte halt auch gern solchen oder diesen Menschen vor allem und auch Menschen ohne Migrationshintergrund, die sich auch nicht trauen, vielleicht was zu sagen und die sich denken, weil ich muss eh und gusch und besser nichts zu arge sagen, damit ich keine Probleme kriege oder sonst was, denen halt wirklich helfen und denen eine Stimme geben. Ja. Und das war eigentlich so das Erste, was ich machen wollte und warum ich halt den Beruf gewählt habe. Und ich muss auch sagen, nicht damit ich auch, ist mir schon klar, dass ich damit nicht die Welt rette, ja. Und ich bin ja nicht, hallo, I am your white savior. Das will ich halt auch überhaupt nicht machen, aber ich wollte halt einfach, das war mit ein Grund zu sagen, ich möchte jemandem eine Plattform geben, eine Stimme geben, wo sie sagen können, hey, wo man aufzeigen kann, das ist nicht fair, ja, und das ist nicht okay. Und das habe ich auch gemacht in viele Geschichten. Aber mir hat da das getaugt, dass ich halt eben im Kulturbereich das auch machen kann und Interviews machen kann über Ausstellungen schreiben kann, über Musik, über Konzerte, über Kinofilme. Das habe ich nämlich, finde ich auch spannend und gehört auch zur Gesellschaft. Kultur ist was Menschen, finde ich, braucht. Das ist was, wo man abschalten kann. Das ist was einfach, das ist einfach so ein Seelenbalsam. Und ich merke auch die Unterschiede, wenn ich eine chronikale Geschichte mache und bei einem Prozess bin, oder sei es ein Vergewaltigungsprozess oder ein Mordprozess oder wirklich was heavy ist. Oder eine Geschichte mit jemandem macht, der Transgender ist zum Beispiel, ja, und eben von seinem oder ihrem Weg erzählt. Und dann eine Geschichte mache über eine neue Ausstellung und ins Museum gehe oder ein Theaterstück anschaue oder über die neue Serie schreibe. Du merkst richtig, wie angenehm das ist, ja. Denkst du so, das macht auch Spaß und es ist so schön und da kann man wieder ein bisschen abschalten. Und ich glaube, das fehlt auch den Leuten in der Pandemie halt auch extrem, ja, dass du keinen Zugang zu Kultur einfach hast und nicht ins Kino gehen kannst oder ins Lokal oder ins Museum. Eben, und darum habe ich das auch kombiniert und habe das Glück, dass ich bei der Zeitung, bei der Heute, bei der ich bin, das habe machen können, beide Ressorts. Also, dass ich ressortübergreifend arbeiten kann, dass es okay ist, dass ich beide Sachen machen kann und ich habe mich nicht entscheiden müssen, weil ich liebe die Chronik, aber eben auch die Kultur. Ich mache das beides sehr, sehr gern.
Glaubst du nicht, dass in Zeiten von von Social Media, wo halt viel auch über Social Media funktioniert, dass gerade die Chronikgeschichten sowieso ein bisschen zurückgefahren werden, weil natürlich eine Zeitung nie so schnell sein kann, wie Social Media ist. Und die Sachen, die du erzählst, von Kunst und Kultur und Geschichten erzählen von Menschen, das kann Social Media nicht machen, in der Form. Glaubst du nicht, dass das sowieso ein größerer Schwerpunkt sein wird?
Ich glaube schon. Es ist immer Geschichten über Menschen oder was mit Menschen wollen ja eh alle Medien, ja, weil das ist das, was real ist, was in unserer Gesellschaft ja, das soll ja das abbilden, was passiert in der Gesellschaft eigentlich, die Berichterstattung. Und es ist eben, am besten sind und am liebsten mache ich ja die Geschichten mit Menschen und über andere Menschen. Die chronikalen Sachen, also wie jetzt zum Beispiel Prozesse, das zählt genauso dazu. Und der Prozess an und für sich, wenn er stattfindet, ist ja die letzte Geschichte eigentlich, von einem Strang von Geschichten, ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was passiert ist. Ich versuche den Opfern auch oft eben eine Stimme zu geben. Wir setzen da auch voll drauf, dass man sagt, okay, ob jemand aus der Familie sprechen will, sei es auch anonym, ob man da irgendwie was machen kann. Weil es eben auch viel kritisiert worden ist, dass es nur aus der Täterperspektive die Berichterstattung gibt und Opfer quasi zu, wie kann man da am besten sagen, Opfer zu wenig einfach präsent sind oder vorkommen in der Berichterstattung, ja, wo man denkt, die können für sich selber nicht mehr sprechen. Mhm. Und man kann nur versuchen, irgendwie aus dem Umfeld das zu machen, was ich aber mal gemacht habe, was funktioniert hat. Man muss aber immer bedenken, dass viele Familien einfach auch nicht mit Medien reden wollen. Weil ganz ehrlich, wenn du deine Schwester verlierst oder deine Freundin, deine Tochter, ja, dann ist das meistens das Letzte, was du willst, ist mit einem Medium zu sprechen. Manche wollen es, manche sind auch dabei und sagen, sie wollen das unbedingt, um eben zu zeigen, dass das nicht okay ist, dass es nicht ein Beziehungsdat oder sonst was ist oder was auch immer. Ja. Also das sind auch Geschichten mit und von Mensch. Da ist der Prozess selber mit dem Schuldsprechen, ja, das ist eh der letzte Teil der Geschichte eigentlich. Da sind natürlich dann alle, ja, wenn sowas passiert, chronikal, da hast du halt natürlich, das ist ja keine eigene Geschichte. Ich meine, du kannst natürlich probieren, irgendwie eben die Familie mit denen zu reden, aus jemandem im Umfeld, auch vielleicht an jemand, der Gewalt überstanden hat. Ja, jetzt sind ja gerade die 16 Tage der Gewalt. Ich will nicht unbedingt Gewaltopfer sagen, weil ich finde immer, das ist so, ich finde das im Amerikanischen so viel besser, ja, weil die nennen das halt Survivor, ja. Und das ist, finde ich, ein besseres Wording, weil Opfer, was, die haben das ja überstanden, jemand, der Gewalt erlebt und Gewalt erlebt hat, sagen wir so. Dass man auch mit denen über ihre Erfahrungen spricht, das ist halt natürlich aber oft schwierig, weil die wenigsten wollen das, trauen sich, wollen eigentlich, und das ist ja nochmal triggering, du hast dann nochmal quasi das Trauma, was du dann erzählst und nochmal das Wiedererlebte, das will man am wenigsten, also wollen viele halt überhaupt nicht. Aber ich versuche halt auch solche Geschichten zu machen und zu zeigen, so, okay, weil das ist immer noch ein Thema und es ist nicht nur, es sollte rund ums Jahr ein Thema sein und nicht nur, wenn halt irgendwie Tag
14 ist, ja.
Genau, ja. Also da ist das schon wichtig. Und sowas hast du natürlich, das sind dann Eigengeschichten, ja. Sowas kannst du auf Social Media teilen, aber sowas, weiß ich nicht, ob das auf, natürlich, ich meine, wenn sich jemand jetzt auf Twitter hinsetzt oder auf Instagram oder sonst, es gibt ja eh genug, die das machen und seine Geschichte erzählt. Mittlerweile kann ja jeder Geschichten erzählen. Das ist ja das Schöne an Social Media eigentlich, dass man damit auch anderen Menschen helfen kann und zeigen kann, okay, schau, du bist vielleicht nicht allein und ich habe das auch erlebt und so. Das kann auch in die andere Richtung natürlich schlagen, wie wir alle wissen. Ja, das Social Media halt, da muss man halt da vielleicht mal eine Pause einlegen von dem Ganzen, um seine mentale Gesundheit einfach nicht zu überstrapazieren. Durch soziale Medien hat jeder wirklich einen Kanal, um zu sprechen und seine Geschichte zu teilen. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand auch sagt, hey, ich habe vielleicht irgendwie nicht so viel Reichweite und ich würde aber gern die Geschichte erzählen und ich hätte gern, dass das in der Zeitung XY erscheint, ja, oder ich würde das gerne im Fernsehen machen oder keine Ahnung und zu dem Thema sprechen. Es ist super, wenn es Journalisten gibt, die sich das dann eben anhören und Redakteure und sagen, hey, das ist es wert, ja, dass man denjenigen die Geschichte erzählen lässt. Und eine gute Geschichte ist immer eine gute Geschichte. Also da freut sich jedes Medium, glaube ich, drüber, wenn man eine gute Geschichte hat.
Was sind so die Geschichten, die du am liebsten machst? Wo du, wenn du ein Thema kriegst und sagst, ah ja, endlich wieder das.
Also die Geschichten suche ich mir eh selber aus dem Chronikbereich. Wir brauchen immer, die Chronik lebt davon, dass du Eigengeschichten hast. Zum Beispiel bei der Kultur ist es ein bisschen einfacher. unter Anführungszeichen, weil es planbarer ist. Also zum Beispiel, du weißt, es kommt jetzt, heuer war es nicht so einfach, weil die Kultur heuer tot ist. Aber wenn du nicht gerade eine Pandemie hast, dann weißt du, okay, es ist jetzt die und die Ausstellung kommt oder es ist das und das Theaterstück oder der Film kommt ins Kino oder da kommt jetzt diese Serie raus oder dieses Konzert wird gespielt und du kannst anfragen, du kannst Interviews machen, du kannst das selber Formate überlegen. Wir haben zum Beispiel auch ein Format gemacht letztes Jahr, genau um die Zeit, wo die Christkindlmärkte offen gehabt haben, ich und mein Kollege, der David Slomo, der selber auch Musiker ist, sind im Christkindlmarkt gegangen und haben verschiedene Künstler interviewt, ja, und haben das Ganze auf einen Punsch mitgenannt, die Reihe. Also auch mit Video begleitet und so. Und das war irrsinnig lustig, super spannend und nochmal was anderes. Chronikal kannst du das halt schwer machen, weil da, also das sind zu ernste Themen. Ich habe schon auch skurrile Themen in der Chronik, weil es soll natürlich nicht alles und Funterzahn und sad sein. Ich mache neue Unternehmen oder Startups, die irgendwas Cooles machen. Ich habe schon so skurrile Sachen ausprobiert, wirklich, also keine Ahnung, blauer Wein, grüner Wein, alles Mögliche. Einmal habe ich eine Geschichte gemacht, das war wirklich skurril. Und zwar hat es da Unternehmen in Deutschland gegeben und die haben das irgendwie, das hast du in Österreich auch verschicken können, jemanden einen Haufen Mist einfach zu Weihnachten. Das war so eine Packung Pferdemist oder sowas war das damals und das habe ich ausprobiert. Das war so.
Gibt's auch.
Ja, gibt alles Mögliche. Oder die neuesten Instagram-Filter habe ich schon gemacht zu Ostern. Das habe ich auch gemacht zum Beispiel. Aber dann auch Geschichten, zum Beispiel in der ganzen, wo MeToo war, super viele Frauen, die sich gemeldet haben. Teilweise anonym, teilweise die wirklich auch mit einem Foto in die Zeitung gehen wollten. Sehr viel da angehört, sei es über das gewesen, wo das Burka-Verbot kommen ist, weiß ich noch, ja, habe ich mal wirklich den wenn ich sagen darf. Nein, habe ich wirklich einiges reingesteckt in Recherche, um jemanden zu finden. Und guess what? Es ist gar nicht so einfach, in Wien jemanden mit Burka zu finden, ja. Die halt drüber reden will und sagen will, okay, was das halt für sie bedeutet. Ja, ob man wegen sowas die Burka ablegt oder wie man mit sowas umgeht, wenn man eine Strafe von 150 Euro dann kassiert. Und habe dann tatsächlich eine Frau gefunden, eine Burka-Trägerin, die auch anonym bleiben wollte, aber die da auch eben drüber gesprochen hat. Dann eben auch Sachen, wirklich, was ich schon erzählt habe, Transgender in dem Bereich, die Themen, sehr viel aus der LGBTQ-Community war dabei. Und dieses Jahr war natürlich alles an Corona-Berichterstattung, ja. Also das war von, wie sperrt man zu, wie sperrt man wieder auf. Ich habe mit so viel Krankenpersonal gesprochen, auch im ersten Lockdown mit Pflegepersonal, was auf den Stationen passiert, was da abgeht mit Corona-Kranken, mit Menschen, die in ihrem Umfeld Familie, Freunde haben, die an Corona erkrankt sind, der Umgang mit der Krankheit einfach, was diese Pandemie mit dem Kulturbereich macht, was diese Pandemie mit Eltern macht, ja, wie Homeschooling ist. Und das war so traurig damals, das weiß ich noch, weil das einfach, ich habe keinen einzigen Mann gefunden, mit dem ich darüber sprechen kann. Es waren nur Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, obwohl, und das waren nicht nur alleinerziehende Mütter, das waren schon Frauen, die verheiratet waren, ja, oder halt Beziehung leben und ein Kind haben und die aber waren, ja, trotzdem zu Hause haben sie halt Homeoffice gehabt, plus die Kinderbetreuung, Kochen, dann das Lernen, das Distance Learning mit den Kindern machen, was echt ein bisschen enttäuschend war. Aber ja, da sieht man, dass es halt da auch noch einiges zu tun gibt, weil ich glaube, sind halt einfach die Frauen sind in der Krise so viel mehr gefordert worden als Männer. Und es ist halt, das ist aber auch den Unterschied noch, ja. Weil ich meine, der Mann, der dann teilweise, wahrscheinlich, ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen, ja, also es gibt da sicher Männer draußen, die wirklich sich ins Zeug gelegt haben und was ich gerade weiß, ja. Aber mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die waren so, ja, sie haben halt das Homeoffice in der Küche und die können sich halt nicht einfach irgendwo in einem Zimmer zurückziehen, weil das Kind kommt und klopft halt dann. Und beim Papa ist es halt nicht so, ja. Beim Papa, da kann sich halt schon zurückziehen und dann ist es halt okay.
Es gibt einen tollen Podcast aus Großbritannien, wo zwei Comedians einen Pandemie-Podcast gemacht haben und praktisch mit anderen Leuten gesprochen haben darüber, wie das so ist mit Kindern zu Hause im Lockdown und so. Weil Comedians natürlich, die konnten nicht auftreten.
Ja, ja, klar.
Konnten nicht arbeiten. Das heißt, das war das erste Mal für die, dass die eigentlich ganze Tage mit ihren Kindern verbracht haben. Mhm. Weil die Frauen dann halt arbeiten gegangen sind. Und das war dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, also eigentlich glaube ich, ich kriege einen Orden, weil ich einkaufen war mit meinem Kind.
Ja, das ist echt, was halt selbstverständlich ist irgendwie für Frauen. Und die waren aber, und ich verstehe schon, dass es dann anstrengend war und dass man dann, wo dieser zweite Lockdown gekommen ist und das wieder mit der Schulschließung, dass sich so viele Eltern und so viele Mütter vor allem gedacht haben, boah, ich druck das nicht doch mal durch, ja. Vor allem, es belastet ja deine, ich habe selber keine Kinder, aber wir sind auch, also mein Freund und ich, wir sind auch beide zu Hause, ja, der ist auch selbstständig, arbeitet von zu Hause aus. Und ich habe mir gedacht, boah, also Wahnsinn, wie schwer muss das jetzt noch sein? Und ich habe es aus dem Umkreis mitgekriegt, sei es von Kollegen, von Freunden, von Familie. Wenn du halt zu Hause bist, zu Hause arbeiten musst, Kinder versorgen, das wirkt sich auf deine Beziehung aus. Das ist auf die Beziehung zwischen dir und deinem Partner, auf die Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Ja, für dich selber ist es so ein Druck, so ein Stress, das irgendwie alles durchbringen. Ja, du sollst in der Arbeit funktionieren, trotz Homeoffice, du sollst aber auch für die Kinder funktionieren. Das ist klar, dass das nicht geht, ja, weil Eltern sind einfach keine Lehrer und keine Lehrpersonen. Und ich verstehe das total, dass man dann sich hinsetzt mit dem Kind, das vielleicht 12, 13 ist und dann Mathe durchgehen muss und man sich selber denkt, ich habe keine Ahnung.
Ja. Lass uns integral rechnen.
Ja, eben, woher soll ich das wissen? Und vor allem eben, um nochmal meine Mama reinzubringen, weil sie ja so wenig vorkommt in diesem Podcast, mit ihr drüber gesprochen und sie hat auch gemeint, sie ist eben so froh, dass wir nicht mehr in der Schule sind und dass das, also dass eine Pandemie nicht war, wo meine Schwester, mein Bruder und ich gleichzeitig in den Schulen waren, ja. Weil sie gesagt, das wäre sich ja nie ausgegangen, ja. Die hätte ja trotzdem arbeiten gehen müssen als Pflegerin. Wir hätten keine Betreuung gehabt, ja. Und ich meine, wir haben einen Laptop zu Hause gehabt. Wie willst du das zu dritt machen im Distance Learning von zu Hause aus? Das wäre einfach nicht gegangen und wir haben auch kein Geld gehabt, um uns jetzt da, damit sie sagt, okay, ich hau mal ein paar Laptops raus. Ja, meine Mama hat gearbeitet als Pflegehelferin, plus hat dann auch daneben 6 Putzjobs gehabt, damit sie uns Kinder halt durch die Schule bringen kann und Miete zahlen kann und Essen kaufen kann und Kleidung und solche Sachen. Und da wäre sich das einfach überhaupt nicht ausgegangen.
Das Bittere an dieser Krise, dass all diese Menschen, ja, die irgendwie daran arbeiten, dass unser Land noch irgendwie zusammenhält, und ich rede jetzt von den Menschen, die nicht in der Regierung sind, die das machen sollten. Erstens, man sieht sie nicht, man sieht sie sehr selten und hört sie selten. Und ich meine, fein, dass wir im ersten Lockdown hin und wieder geklatscht haben für Menschen, aber kaufen können sie halt auch nichts davon.
Bestimmt. Ja. Also bitte.
Und das ist halt, und da kommt wieder der Bogen zurück, und es ist natürlich auch für Journalisten und Journalisten, weil, dass wir informiert sind, dass wir wissen, was Sache ist und so weiter. Ich meine, es ist ja nicht eine Aufgabe von der Pressekonferenz, die Menschen zu informieren, sondern das sind die Menschen, die uns das dann erklären, was das heißt jetzt eigentlich. Gibt es ja auch keine Wertschätzung dafür eigentlich.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass der Beruf vom Journalisten und Journalistinnen, also es ist halt schon sehr irgendwie ein bisschen verfallen in den letzten Jahren. Ja. Mir kommt halt vor, das war irgendwie, du warst ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ich will nicht angesehen oder respektiert oder sonst was sagen, aber es ist halt auch fairer entlohnt worden. Was ich halt irgendwie sehe, besonders aber Jüngeren, mittlerweile ist es natürlich, früher hast du halt eine Geschichte geschrieben, ja. Es hat dann nicht Social Media gegeben, das Internet war nicht so präsent wie jetzt, ja. Jetzt kannst du mittlerweile am Tag 3-mal vielleicht umbauen, weil sich ständig was tut. Und das Skillset, was man jetzt einfach braucht als Journalist, du solltest auf Social Media sein, Online-Geschichten schreiben können, sowieso einmal schreiben. Schreiben können kann man lernen, ja, das ist wurscht, das kann man lernen. Man schreibt besser oder schlechter. Das, was finde ich am wichtigsten ist einfach ein bisschen ein Riecher für Geschichten haben und Geschichten zu sehen und auch probieren, eben diese Geschichten an Land zu ziehen und zu recherchieren. Weil das Schreiben, das kommt, ich habe auch nicht gewusst, wie man so kurze Texte schreibt wie in der Heute und das lernt man, ja. Was super schwer ist, by the way. Das Schwierigste sind wirklich diese ganz kurzen, also diese super Kurzmeldungen mit irgendwie 4, 5 Zeilen, weil du einfach die Info verständlich reinbringen musst, aber halt auf so wenig Platz. Eben, wie gesagt, das kann man alles lernen, aber jetzt musst du halt natürlich auch Social Media fit sein, online fit sein, plus Print, ja, damit du halt eben irgendwie ein bisschen relevant bist und die vielleicht und vielleicht in Medien unterkommst oder für Medien schreiben kannst, musst du halt viel größeres Skillset haben. Es reicht ja nicht einfach nur noch, dass du studiert hast, sondern plus Studium, plus vielleicht und noch 15 Praktika und das. Teilweise ist echt arg, was man da mitbringen muss im Vergleich zu früher. Früher, das hat es ja auch nicht gegeben. Früher hast du halt einfach gute Geschichte gemacht und es hat gepasst.
Ich finde es so super, wenn sich unsere Gästinnen ihre nächsten Fragen selbst stellen.
Ich habe mir auch gerade gedacht, ich war so, oh mein Gott.
Weil unsere nächste große mit Milch und Zucker Frage ist, was kann man von dir lernen?
Was mir halt auch wichtig wäre, ist zu zeigen, dass man, was ich oft gehört habe, gerade am Anfang, wo ich beim Boulevardmedium angefangen habe, war so, was der kurze Text, das kann nicht gut sein. Und das kann keine Qualität haben, was ich halt finde, dass ein kompletter Blödsinn ist. Ich recherchiere meine Geschichten genauso sorgfältig. Das Einzige ist, ich mache die Recherche, ich könnte diesen Text auf 15.000 Zeichen schreiben oder auf eben, wie er in der heute erscheint. Und das hat mit meinen Recherche-Skills oder wie sorgfältig ich was mache, überhaupt nichts zu tun, die Textlänge. Also man kann darauf vertrauen, eine Geschichte von mir in der heute erscheint, ist es, egal wie kurz es ist sorgfältig recherchiert und ich habe mir da wirklich Mühe gegeben und es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist das, was ich mir denke, diese Unterscheidung zwischen Qualität und Boulevard ist auch so irgendwie ein bisschen veraltet, weil was bedeutet Qualität? Nur weil jetzt etwas länger ist, ich meine, wir haben online genauso lange Geschichten, also okay. Ich würde es eher unterscheiden, vielleicht in das kannst du kaufen oder was, ja.
Ist nicht auch die Qualität der Recherche?
Ja, eben. Die Qualität der Recherche ist aber die gleiche. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht anders recherchieren, wenn ich jetzt beim anderen Medium arbeiten würde. Mhm. Weißt du, ich meine, die Recherche, die Qualität ist die gleiche und ich kenne so viele gute Journalisten und meine Kolleginnen und meine Kollegen machen alle saubere und gute Recherche. Ja. Und wenn sie über Sachen berichten oder Eigengeschichten haben.
Aber ich glaube, da hat sich gerade die heute auch sehr stark verbessert von Anfang an. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, dass das halt zu Boulevard dazugezählt wird. Aber das, ich finde, das ist schon bemerkbar, dass heute als Medium sich sehr stark verbessert hat in der Qualität einfach.
Ja, ich glaube, das ist, weil man vielleicht eben mit anderen Boulevardzeitungen vergleicht, die halt sehr reißerisch sein und sehr an die Bildzeitung zum Beispiel angelehnt und sehr auf dieses Schock. Horror auf sowas setzen, was bei uns, wir benutzen solche Schlagwörter gar nicht da. Und man braucht es auch nicht, ganz ehrlich. Das muss ich nicht auf der Titelseite klatschen, damit der Geschichte gut ist. Weil wenn ich das machen muss, dann ist die Geschichte einfach auch nicht wahrscheinlich gut genug. Weil eine gute Geschichte braucht sowas nicht. Das ist dieses super Sensationsgeile irgendwie. Ich habe es eben bei der Terrornacht auch gesehen. Ja, du kannst genauso erzählen, was da passiert ist mit einer super Qualität, ohne dass du irgendwelche Bilder abdrucken musst von verletzten Menschen. Ja. Warum muss man das jemandem antun? Warum muss man das sehen? Finde ich kompletter Blödsinn, ja. Man muss nicht reißerisch sein, um quasi laut zu sein, ja, um was rüberzubringen als Medium. Das finde ich eben, dass das wichtig ist.
Was ist mit Beistrichsetzung?
Ah Gott, genau, auf das wollten wir auch zurück. Das kannst du von mir auf keinen Fall lernen. So schlecht mit Beistrichen. Unglaublich. Und zwar geht es so weit zurück, ich habe meine Deutschmatura, habe ich ein Einser bekommen, ja, in meiner Deutschmatura als Einzige in der Klasse. Und zwar nur, weil ich glaube, 1,5 Stunden von diesen 5 Stunden, die wir Zeit gehabt haben, Beistriche gesetzt habe. Also wirklich mit total drauf schauen, ich wäre nämlich immer schlecht mit Beistrichsetzung. Und da habe ich mir wirklich Zeit genommen. Wenn ich mir so die Zeit nehmen würde, bei jedem Artikel, würde ich nie fertig werden. Ich bin so froh, dass wir ein Lektorat haben, die sich das anschauen. Und mein Ressortleiter und Leute über die Geschichten drüber lesen. Und ich bin so froh, weil die wissen so, okay, braucht man, ich bemühe mich bei den Beistrichen. Es ist immer noch sehr, sehr schlecht, was das angeht. Und Gott sei Dank gibt es Leute, die dann meine Geschichten nochmal Korrektur lesen und sagen, okay, da gehört noch ein Beistrich. Ich glaube, das werde ich ja nicht mehr lernen. Das ist dann vorbei, weil da müsste ich wirklich jedes, was ist das, Personalpronomen oder was man da unterstreichen muss.
Du redest dann mit zwei Leuten, die sich absolut nicht auskennen.
Ja, also da ist eben... Ich weiß noch, meine Deutschlehrerin hat das damals gesagt. Ja, ich mache es auch noch gefühlt falsch. Ja.
Wenn ich mir den Satz durchlese, hier würde ich eine Pause machen, setze mir mal einen Beistrich.
Genau, das ist es bei mir auch. Und manchmal ist es so, ne, zu wenig.
Ja.
Und das war schon bei meiner Deutschlehrerin, die hat auch gesagt, mein Amra, du musst die Beistrichsetzung, wegen dem muss ich deine Note schlechter geben, Beistrichsetzung. Und dann habe ich mir bei der Matura immer gedacht, so, die 1,5 Stunden nehme ich mal jetzt und unterstreiche und setze Beistriche. Und es hat geklappt. Das einzige Mal.
Vielleicht machen wir einfach eine Petition gemeinsam, schaffen wir einen Beistrich einfach ab.
Ja.
Kann sich jeder denken.
Da könnten aber meine Geschichten komplett unterschiedlich interpretiert werden. Für jeden ist das was anderes. Für jeden bedeutet das was anderes. Also da bin ich echt froh, dass es das Lektorat gibt und dass da Leute auch drüber lesen und sich das anschauen.
Wir reden jetzt schon fast eine Stunde miteinander und was ich schon sagen kann, was man von dir lernen kann, ist Geschichten erzählen.
Ja. Also ich hoffe, dass
ja, man total. Das nimmt.
Ich hoffe, ich sage immer, also die Leute können, bitte erzählt mir eure Geschichten, meldet euch gerne, wenn ihr was habt, worüber ihr reden wollt und ihr vielleicht euch da unfair behandelt gefühlt habt oder irgendwie was erlebt habt, wo ihr vielleicht glaubt, dass das hilft anderen, ja, wenn man darüber spricht, weil eine gute Geschichte ist immer eine gute Geschichte. Soll ich euch die lustigste Geschichte erzählen, die ich, glaube ich, geschrieben habe?
Ja, warte noch kurz, weil wenn du jetzt die lustigste Geschichte erzählst, dann hast du dir wieder die neue Frage eingeleitet, und zwar, was bringt dich zum Lachen? Oh mein Gott!
Das ist wirklich die lustigste Geschichte, und zwar bin ich da ins Chronik-Ressort gewechselt. Ich bin ja im Unternehmen, wo ich auch sagen muss, dass es halt wirklich super ist. Ich habe ja angefangen bei der Heute im April 2014 und habe mein Studium noch nicht fertig gehabt und war aber Vollzeit, habe aber gesehen, das geht sich nicht aus mit Bachelorarbeit etc. und konnte dann runterstufen sogar von den Stunden her, um das alles fertig zu machen. Habe dann wieder aufstufen können von der Stundenanzahl und habe sehr viel ressorttechnisch wechseln können. Ich war ja erst Kultur, dann war ich Red Carpet, was so Promi-News sind, internationale. Dann habe ich in die Chronik wechseln können, dann wieder ins Kulturressort mit aufteilen und so. Also ist jedes Ressort, was wir irgendwie halt machen wollen. Ich habe für, wo Fridays for Future losgegangen ist, in Wien, habe ich da sehr viele Geschichten drüber gemacht und so auch für die Politik. Also das war schon sehr spannend. Da hat man sich, also kann man sich richtig austoben. Also nie ein Problem. Und wo ich, also als ich in die Chronik gewechselt bin, habe ich eine Geschichte gehabt. Und zwar ist mein Ex-Freund, mit dem ich ja, sehr viele Auf und Abs erlebt habe, hat sich ein Auto gekauft und einen Führerschein gemacht. Und er war gerade beim Führerschein machen und er hat sich eben das Auto aber schon gekauft gehabt. Und plötzlich ist bei ihm um 7 in der Früh oder um 6 in der Früh oder irgend sowas die Vega vor der Tür gestanden, in seiner Wohnung, mit Waffen drum und dran und war so, wo ist ihr Auto? Keine Ahnung, hat ihn halt voll fertig gemacht, hat sich überhaupt nicht ausgekannt. Ja, war so, was ist los? Hat jemand sein Auto geklaut, eine Bande, und sind mit dem Auto in den Juwelierladen im ersten Bezirk gefahren.
Ah, ja, ja.
Und die Geschichte haben wir, und das war sein Auto, weil ich habe das die Geschichte gehabt, dass das eben passiert ist,
ja. Dieses
Juwelierladen. Bin dann draufgekommen, das Auto von meinem Ex-Freund. Kurz habe ich mir gedacht, ach, Karma. Wie nice. Und habe ich dann gefragt, so, hey, willst du das vielleicht als Geschichte machen, dass es halt dein Auto war und so für die Zeitung? Und er war eh cool damit, ja, dass wir es machen. Und ich bin da gesessen und habe ihn dann interviewt dazu und ich war so, es bereitet mir schon Freude auch. I'm sorry for you. Vor allem, dass ich daraus eine gute Geschichte habe machen können. Das war genial. Echt, das war so lustig. Und er war dann in der Zeitung mit dem und seinem Auto, was noch nicht geschrottet war, mit einem Bild und haben die Geschichte erzählt, wie die Vega bei ihm drinnen gestanden ist auf einmal. Und das Auto, er hat das echt frisch gekauft gehabt. Also ich glaube, der hat das einen Tag vor der Haustür stehen gehabt.
Oh je.
Die haben es aufgebrochen und rein in den Juwelierladen damit.
Oh.
Und das war, glaube ich, so die witzigste Geschichte, die für mich persönlich, weil ich mir gedacht habe, es ist so gut, es tut mir so gut und ich kriege eine super Geschichte raus auch noch.
Perfekt, oder?
Win-win, denke ich.
Bringen wir Wiener dich zum Lachen?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Wien. Wien ist so super. In Tirol, ich bin schon, also immer wenn ich nach Tirol zurückfahre, ich habe eh noch ein bisschen versucht, den Dialekt nicht ganz so durchdringen.
Man hört ihn schon noch.
Aber man hört ihn. in Tirol sind sie so, also wo ich zurückgekommen bin, ist das erste Mal, waren sie so, oh, du redest ja schon mal mit Leihwand und Wien, meh. Cool. In Tirol sind alle so freundlich teilweise, ja, auf der Straße so, am Dorf halt, ja. Hallo, hallo, grüß Gott, grüß Gott. In Wien grüßt niemand. Ist gut, macht man nicht. Man ist so, dieser Grant, ah, ich finde das so schön, ja, man muss nicht dieses gespielte, ich hasse ja diese gespielte Freundlichkeit von Menschen, ja, das so zu tun, als ob, ja, und ich verstehe Personen nicht, die grundauf jeden Tag glücklich sein, wie, das gibt es einfach nicht, ja, du kannst nicht andauernd gut drauf sein, ah, und da hat man Wien schon taugt, das Wetter, der Nebel, der Grant, wobei ich denke mir, es könnte schon ein paar Mal die Sonne rauskommen, das wäre schon schön. Aber diese Kaffeehauskultur, ich habe über die Kaffeehauskultur in Wien sogar in der Schule damals geschrieben, weil ich es so cool gefunden habe und ich habe mich echt gesehen, so im Kaffeehaus sitzen und habe gedacht, so, da recherchiere ich meine Geschichten und wow. Nein, überhaupt nicht der Fall. Nie eine Geschichte im Kaffeehaus recherchiert. Zumindest war das bei mir nicht so in der Redaktion. Man trifft sich vielleicht zum Interview in einem Kaffeehaus, muss man davor aber ausmachen, dass man irgendwo ein ruhiges Eck hat, sonst verstehst du kein Wort auf deiner Aufnahme. Ja, funktioniert auch nicht. Also man hat sich die Sachen schon ein bisschen anders vorgestellt. Zumindest ich habe mir auch gedacht, wenn ich dann Interviews mache, irgendwie, das wird so und, oh, und international und ich kann wohin fahren. Ja, du fährst, fliegst wohin. Bin schon nach London geflogen und auch nach Berlin eben zu Interviews, teilweise wenn ein neuer Film rauskommen ist mit Regisseuren und Schauspielern. Und dann sitzt da, es muss ganz schnell gehen, du musst ewig warten, musst dann freigeben lassen, du sitzt allein rum die meiste Zeit, ja, es ist total stressig, du musst am gleichen Tag dann auch zurückfliegen meistens und man ist eh die ganze Zeit allein unterwegs, also du siehst genau gar nichts von der Stadt, in der du bist, du siehst genau den Flughafen, ist Hotelzimmer, wenn du eins hast und das war's. Aber es war schon, also es ist schon super cool, ja, es ist schon spannend, nur es das ist halt, also man, du interviewst, ich habe zum Beispiel unter anderem also Johnny Depp und so interviewt, bevor rausgekommen ist, dass er Frauenschläger ist. Sonst hätte ich vielleicht, hätte ich gedacht, pass. Und das war halt eine Pressekonferenz, aber was dem, man stellt sich das, zumindest ich muss immer dazu sagen, ich habe mir das ja manchmal so vorgestellt, so, und dann klickt man voll mit manchen Leuten und ist dann total so, sind wir halt befreundet. No, never happens. Das ist einfach so, das ist meistens einfach a round table mit 6 anderen Personen, wo du auch Fragen stellen kannst und bye.
Aber was würdest du jetzt so der 12-jährigen Amrat, die davon träumt, Journalistin zu werden, und jetzt bist du ja Journalistin, was würdest du der sagen? Würdest du irgendwie sagen, so, hey, pass auf da, mach mal was anderes, aber das ist da, wo du enden wirst und das ist schon ziemlich cool? Oder was würdest du ihr sagen?
Ich würde sagen, es ist schon ziemlich cool, aber es ist halt schon auch echt stressig und wirklich kein 9-to-5-Job. Also das gibt es ja nicht besonders im Tagesjournalismus. Ich hätte dann nie gedacht, dass ich zu einem Boulevardblatt gehe und das quasi meine erste Fixanstellung ist. Und ich meine, ich bin seit 6 Jahren dort und ich glaube auch, dass Boulevard eines von den schwierigsten Medien ist und von den stressigsten, wo du halt aber am meisten lernst, sicher. Also das habe ich ja schon von so vielen Kollegen gehört, auch in anderen Medien, die gesagt haben, das ist halt einfach die beste Schule, ja, und das ist es auch sicher. Ich würde sagen, es ist nicht so viel Glitz und Glam, wie man sich das vielleicht auch im Kulturbereich vorstellt, aber es ist schon recht cool, es ist intensiv, es wird auch nicht jeden Tag Spaß machen, aber das macht, glaube ich, kein Job. Und es ist sicher emotional, nehmen die manche Fälle mehr mit. Was ich noch sagen würde, ist, mein Gott, fang viel früher mit Social Media an, Girl. Unterwegs, post mehr schon mit, was ich nicht da, Instagram hat sie schon auch, gibt es ja auch schon seit ewig und ich war einfach faul für das. Weil, keine Ahnung, ich habe da irgendwie nie so auf soziale Medien großartig gesetzt, weil ich immer gedacht habe, ich bin eh bei einer Tageszeitung, ja, ich erzähle eh meine Geschichten, aber dass man trotzdem nebenher noch was machen kann und so. Das hätte ich vielleicht gesagt, vielleicht bemühe ich da ein bisschen und teile vielleicht mehr auf Social Media. Ich finde das so schade, weil ich finde teilweise Artikel von mir auch gar nicht mehr, außer bei uns irgendwo im Archiv oder so, oder wo ich es immer abgespeichert habe, die ich geschrieben habe. Und es sind so viele, ich meine, wenn du jeden Tag, ich schreibe es jeden Tag eigentlich seit 6 Jahren, ja, bei dem Medium und ich finde das so schade, ich hätte da schon irgendwie die Leute auch mitnehmen können auf Social Media und da viel mehr teilen von Reisen, wo ich war, weil mir fallen ja nicht einmal mehr alle Geschichten ein, die ich gemacht habe, ja. Und das finde ich schade, ich hätte das gerne ein bisschen besser dokumentiert einfach, was man so alles gemacht hat, mit Bildern auch und mit Zeigen und Das hat die Gang gemacht. Und ich glaube, das werde ich vielleicht jetzt auch irgendwie schauen, dass sie das ein bisschen mehr machen und da die Leute ein bisschen mehr mitnehmen. Weil was dem morgen ist schon wieder eine andere Geschichte und ich habe auch dieses Gefühl nie, dass ich mir denke, so jetzt habe ich auch eine Geschichte gemacht und das reicht, weil du musst jeden Tag eine gute Geschichte bringen, ja, eigentlich. Und jeden Tag was. Das klappt auch nicht jeden Tag. Ich habe Geschichten, die ich schon geschrieben habe, die nie erschienen sind, Geschichten, die ich gedacht habe, das geht sich fix aus, abgesagt worden sein dann wieder, ja.
Wir sind am Ende angelangt, weil ich finde, das war auch so ein schöner Schlusssatz eigentlich, kann man schon sagen. Aber falls du etwas noch nicht anbringen konntest, was du anbringen wolltest, oder auch den Leuten und den Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen, wo sie dich finden können, wo sie deine Sachen lesen können, gibt es denn noch etwas, was du gerne loswerden möchtest?
Eigentlich gibt es nur, dass ich würde einfach nur kurz gern Danke sagen, auch an dem Pflegepersonal, dem Personal, was im Altenheim arbeitet, gerade im Spital, in Spitälern arbeitet, der im Supermarkt arbeitet. Und das sind auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Danke, danke für die Arbeit und für diesen unermüdlichen Einsatz. Und man soll sich von niemandem diskriminieren lassen. Und egal, wer was sagt, egal, ob es Politiker sind oder der Nachbar, der einfach ein Osch ist und ein Rassist. Lasst euch einfach den Mut nicht nehmen. Ja, danke für den Einsatz. Und es gibt Menschen, die das, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das schätzen. I see you. Wir sehen euch. Und wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, schreibt es mir. Wirklich, schreibt es mir eine Mail. Schreibt es mir, ihr findet es mir auf Instagram, unter Amra Duric, auf Twitter. Schreibt es an die Heute. Erzählt eure Geschichten. Wir sind da, ja. Also, oder ich bin da und erzähle es gern.
Dann bleibt mir noch zu sagen für uns, danke für die Zeit und für das spannende Gespräch. Es war wirklich viel zu mitnehmen und ich glaube, ich finde es toll, wenn es so Journalistinnen und Leute in den Medien gibt wie dich, die irgendwie eine Geschichte dahinter sehen und erzählen. Und ja, also ich bin großer Fan von dir. Ich werde deine Geschichte lesen. Und da bleibt mir die letzte mit Milch und Zucker Frage zu stellen. Und zwar, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Schwarz. Ohne Milch und Zucker.